Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Umgang mit Flüchtlingen aus Nordafrika sorgt für Streit in der Europäischen Union. Italien fordert direkte Hilfe bei der Versorgung der etwa 23.000 illegalen Einwanderer. Darauf konnten sich die Innenminister der EU heute in Luxemburg aber nicht einigen. Auf heftige Ablehnung stieß die Ankündigung Italiens, die Flüchtlinge mit befristeten Visa auszustatten.
Da sind sie wieder, Grenzkontrollen in Europa. Am französisch-italienischen Übergang bei Ventimiglia überprüft die Polizei vorzugsweise dunkelhäutige Einreisende. Eine Abwehrmaßnahme, nachdem Italien Armutsflüchtlingen die Weiterreise gestattet. Wenn unsere Einreisebedingungen nicht erfüllt werden, ist Frankreich im Recht, eine Person, die aus Italien kommt, an der Grenze wieder zurückzuschicken. Mit der Visaabgabe an Tunesien-Flüchtlinge zog Italiens Innenminister heute scharfe Kritik auf sich. Falls Rom die Visapraxis nicht einstelle, könne es auch an deutschen Grenzen wieder zu Kontrollen kommen.
Dann würde das natürlich dazu führen, dass wir alle, und zwar nicht nur Deutschland und Österreich und Frankreich, sondern auch die nördlicheren Staaten wieder Grenzkontrollen einführen würden.
Doch so weit ist es noch nicht. Die meisten Innenminister kamen zu dem Schluss, erstens, dass Italien mit den Wirtschaftsflüchtlingen alleine klarkommen kann und dass keine Übernahme notwendig ist. Zweitens, dass die EU mit Tunesien ein Rückführungsabkommen abschließen soll und dass Frontex-Einheiten vor der tunesischen Küste patrouillieren sollen, um weitere Flüchtlingsboote abzuhalten. Italiens Innenminister meinte, sein Land habe mehr Solidarität erwartet und gar nicht diplomatisch. Wenn das Europas ganze Antwort ist, bleibe ich lieber alleine als in schlechter Gesellschaft. Europas Flüchtlingspolitik steht ganz im Zeichen innenpolitischer Kämpfe schwacher Regierungen. Seit Jahren streitet man in der EU, ob man Armutsflüchtlinge nicht ein Bleiberecht einräumen sollte. Doch solange man sich noch nicht einmal auf Asylstandards einigen kann, bleibt die EU hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück.
In Libyen sind die Vermittlungsbemühungen der Afrikanischen Union gescheitert. Der Nationalrat der Opposition in Benghazi lehnte den Friedensplan heute ab, nachdem Machthaber Gaddafi ihm gestern in Tripolis zugestimmt hatte. Der Plan sieht zwar einen Waffenstillstand vor, aber nicht die Entmachtung Gaddafis. Den Aufständischen ging dies nicht weit genug.
Als die Verhandlungsdelegation am Mittag in Benghazi eintrifft, bescheren mehrere tausend Demonstranten den Vertretern der Afrikanischen Union einen lautstarken Empfang. Schon bei der Ankunft in der Rebellenhochburg vermittelt sich so ein klarer Eindruck darüber, was die Menschen im Osten Libyens von Gaddafis Waffenstillstandsangebot halten, nämlich gar nichts. Gaddafi muss weg, heißt es nach wie vor, alles andere ist ein fauler Kompromiss. Der Friedensplan der Afrikanischen Union, abgenickt von Gaddafi am Vorabend in Tripolis höchstpersönlich, beinhaltet neben dem Waffenstillstand den Dialog der Kriegsparteien, die Unterstützung eines humanitären Hilfseinsatzes und den Schutz aller in Libyen lebenden Ausländer. Hier in Benghazi müssen die Staatschefs von Mali, Mauretanien, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo mit Ernüchterung zur Kenntnis nehmen, dass die Aufständischen weder mit Gaddafi noch mit seinen Söhnen verhandeln wollen und den Abzug aller Regierungstruppen aus den umkämpften Städten zur Bedingung eines Waffenstillstands machen. Die Afrikanische Union hat mit ihrem Friedensplan Schiffbruch erlitten. Kein einziger der angereisten Staatspräsidenten wollte sich nach den Gesprächen öffentlich äußern. Auf der Pressekonferenz schimpfte der Vorsitzende der Übergangsregierung, der Friedensplan sei der gleiche, der schon vor einem Monat von der panafrikanischen Organisation vorgestellt wurde und daher inakzeptabel.
Die Aufständischen in Libyen waren von Anfang an skeptisch, denn Gaddafi war noch vor 2 Jahren Vorsitzender dieser Organisation und hat sie auch immer wieder mit finanziellen Mitteln unterstützt. Außerdem soll er mit einigen Staatspräsidenten persönlich befreundet sein. Deren Mission jedenfalls ist gründlich gescheitert.
In der Elfenbeinküste gibt es Hoffnung auf ein Ende des monatelangen Bürgerkriegs. Heute wurde der abgewählte Präsident Gbagbo in Abidjan festgenommen. Er steht unter dem Schutz der UN und soll vor Gericht gestellt werden. Der UN-Sicherheitsrat berief eine Sondersitzung in New York ein. Die Blauhelmtruppen hatten in der vergangenen Woche aktiv in den Bürgerkrieg eingegriffen.
Das Schicksal des abgewählten Präsidenten Gbagbo scheint besiegelt. Truppen seines im November gewählten Rivalen Ouattara haben ihn festgenommen und ins Hotel du Golf gebracht. Dort hat der international anerkannte Präsident Ouattara seit Wochen sein Hauptquartier. Nach langem Tauziehen hat sich Gbagbo nun den Truppen des amtierenden Präsidenten ergeben. Die Freude unter den Anhängern des im November gewählten Präsidenten Ouattara ist groß. Der Albtraum ist zu Ende, so seine Gefolgsleute. Sie hoffen auf ein rasches Ende des Bürgerkrieges und einen baldigen Frieden. Mit Kampfhubschraubern hatte die UN zusammen mit französischen Sondereinheiten den Präsidentenpalast beschossen, in dem sich der abgewählte Präsident Gbagbo und seine verbliebenen Anhänger wie in einem Bunker verschanzt hatten. Gestern Nacht hatten die Truppen das Regierungsviertel dann noch einmal verstärkt unter Beschuss genommen. Der Grund: der abgewählte Diktator Gbagbo hatte zunehmend schwere Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Die Vereinten Nationen haben bei der Festnahme laut eigenen Angaben eine untergeordnete Rolle gespielt. Jetzt werden sie für die Sicherheit des gefangen genommenen ehemaligen Präsidenten sorgen. Seit Monaten tobt in der ehemaligen französischen Kolonie ein Krieg um das Präsidentenamt, der die Zivilbevölkerung im ganzen Land in Mitleidenschaft zieht. Nach Schätzungen internationaler Hilfsorganisationen sind derzeit 1 Million Menschen auf der Flucht in dem einst stabilsten Land Westafrikas. Helfer appellieren nun für eine schnelle Aussöhnung der verfeindeten Lager.
Zur Festnahme Gbagbos unser Korrespondent Peter Schreiber aus Abidjan.
Als wir vor einer Stunde durch die Straßen von Abidjan gefahren sind, haben wir keine Freudenfeiern gesehen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn in der Küstenmetropole haben die Anhänger von Gbagbo die Mehrheit. Viele wissen von seiner Festnahme bislang nur vom Hörensagen. Und mag der Machtkampf um das Präsidentenamt auch schon entschieden sein, so hat Gbagbo im Süden der Elfenbeinküste immer noch tausende bewaffneter Anhänger. Und ob die ihre Waffen jetzt niederlegen werden, weiß zur Stunde niemand.
Auf den Tag genau einen Monat nach dem verheerenden Erdbeben und dem Tsunami hat ein heftiges Nachbeben Japan erschüttert. Wieder bebte die Erde im Nordosten des Landes in der Nähe der Atomanlage von Fukushima. Die neuen Erdstöße hatten nach Angaben des japanischen Fernsehens eine Stärke von 7,0. Das Epizentrum lag bei Iwaki, südlich des havarierten Atomkraftwerks Fukushima.
Stilles Gedenken. Trauer um die Opfer des Tsunami. 4 Wochen nach der Katastrophe. Die Menschen kommen nicht zur Ruhe, auch nicht am Tag des Erinnerns. Eine Serie heftiger Beben erschüttert heute den Nordosten Japans. Auch das AKW Fukushima ist betroffen, 40 Kilometer vom Epizentrum. Die Helfer, die gegen die Reaktorkatastrophe kämpfen, fliehen vom Gelände. Der Strom fällt vorübergehend aus und damit die Kühlung der Brennstäbe. Masakata Shimizu war da schon weg. Zum Gedenktag hatte der TEPCO-Präsident die Region besucht. Fukushimas Gouverneur, sauer auf das TEPCO-Management, lässt ihn abblitzen. So entschuldigt sich der Besuch aus Tokio einzig vor den Kameras der Presse. Ich möchte das Möglichste tun für die schnellste Lösung dieser Krise. Ein Ende der Krise, danach sieht es nicht aus. Bürgerversammlung in Iitate. Die Menschen hier sollen ihre Heimat verlassen, vielleicht für immer. Die Strahlung ist zu hoch, wie auch in einigen anderen Orten am Rande des Sperrgebiets. Ich wollte verhindern, dass alle raus müssen, dass dieser Ort eine Geisterstadt wird. Aber es geht nicht. Wir müssen alle von Neuem beginnen. Bittere Wahrheiten am Tag des Gedenkens. Anders als die Toten haben viele Überlebende der Katastrophe ihren Platz noch nicht gefunden.
In der CDU wird heftig darüber diskutiert, wie schnell Deutschland aus der Atomkraft aussteigen soll. Bundesumweltminister Röttgen dringt darauf, die Energiewende durch zusätzliche Förderprogramme zu beschleunigen. Im Parteipräsidium stießen Röttgens Pläne auf Kritik. Strittig ist, woher das Geld für die alternativen Energien kommen soll. Die 4 großen Kraftwerksbetreiber hatten ihre Einzahlungen in den Ökofonds vorerst gestoppt.
Umweltminister Röttgen hat keine Zeit zu verlieren. Er will den Atomausstieg so schnell wie möglich. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister hat er 6 Punkte für die beschleunigte Energiewende formuliert. Schnelligkeit könnte teuer werden, sagen die Kritiker. Der Minister mahnt.
Ich glaube, dass man jetzt diese Argumentationen mit Angst und Übertreibungen auch einstellen sollte. Sondern wir werden selbstverständlich einen wirtschaftlich vernünftigen Weg wählen, der langfristig zu Mehreinnahmen führt.
Das 5 Milliarden Euro Förderprogramm für mehr Offshore-Windenergie, im Herbst schon angekündigt, soll nun endlich starten. Der Netzausbau soll vorangetrieben werden und der Energie- und Klimafonds auf 1 Milliarde Euro aufgestockt werden. Das gehe nicht zum Nulltarif, beharren die Wirtschaftspolitiker.
Das wird meiner Meinung nach nur durch Umlage gehen. Entweder über eine Umlage zusätzlich auf den Strompreis, da wird der Strom teurer. Oder, dann kann man auch drüber nachdenken, dass da Steuern zusätzlich erhoben werden müssen.
Die Opposition will das nicht einfach hinnehmen. Statt Stromkunden zu belasten, müsse die Regierung Haushaltsmittel umschichten.
Die SPD wird deshalb jetzt darauf achten, dass weder die Stromverbraucher als private Kunden noch die mittelständische Wirtschaft oder die Industrie in unverträglicher Weise belastet werden.
Mit ihrem 6-Punkte-Plan drückt die Regierung aufs Tempo, sagt aber nicht, wer die schnelle Energiewende bezahlen soll. Eigentlich bleiben nur zwei Möglichkeiten. Entweder zahlen Stromkunden oder Steuerzahler mehr. Oder der Ausstieg aus der Atomenergie dauert länger.
In Frankreich dürfen Frauen von heute an nicht mehr voll verschleiert auf die Straße gehen. Wer sich dennoch mit einem Vollschleier in der Öffentlichkeit zeigt, muss mit einem Bußgeld und weiteren Sanktionen rechnen. Frankreichs Regierung will mit dem gesetzlichen Verbot die Rechte von Frauen stärken. Nach offiziellen Angaben tragen bis zu 2000 muslimische Frauen in Frankreich einen Vollschleier. In der weißrussischen Hauptstadt Minsk hat es am Abend eine heftige Explosion in einer Metrostation gegeben. Mindestens 7 Menschen kamen ums Leben, mehr als 80 wurden verletzt. Die Explosion ereignete sich unweit der Residenz des autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko. Die Hintergründe sind noch unklar.
Um kurz vor 18 Uhr Ortszeit ereignete sich die Explosion mitten im Berufsverkehr im Zentrum der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Handyaufnahmen von Augenzeugen zeigen das Chaos in der verrauchten Metrostation unmittelbar danach. Verletzte, die auf dem Boden liegen und auf Hilfe warten. Die Metrostation Oktyabrska liegt in unmittelbarer Nähe der Residenz des Präsidenten Alexander Lukaschenko. Augenzeugen berichten von schwarzem Rauch und einer Explosion mit enormer Sprengkraft. Ich wollte den Leuten helfen, die da auf dem Bahnsteig lagen. Aber dann wurde der Rauch immer dichter und ich musste die Metrostation schnell verlassen. Der ganze Fußboden war mit Blut getränkt und überall lagen Körperteile herum, von denen ich überhaupt nicht wusste, wo die plötzlich alle herkamen. Bereits kurz nach der Explosion wurde die Innenstadt weiträumig abgesperrt, auch andere Metrostationen geschlossen. Vermutungen, dass es sich bei der Explosion um einen Anschlag gehandelt haben könnte, wurden bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt.
Russlands Staatschef Medwedjew und Polens Präsident Komorowski haben in Katyn an die Opfer des Massakers in der westrussischen Stadt erinnert. Vor 71 Jahren hatte der sowjetische Geheimdienst in Katyn tausende Polen ermordet. Komorowskis Vorgänger Lech Kaczynski war vor einem Jahr auf dem Weg zu einer Gedenkveranstaltung in Katyn bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
Diese Birke hatte das Flugzeug beim Absturz gestreift. Zu ihr kamen heute die Präsidenten Polens und Russlands, um Kränze niederzulegen und um die Birke im Gedenken an die Opfer mit der Hand zu berühren. Am 10. April letzten Jahres war hier die Maschine des damaligen polnischen Präsidenten Kaczynski abgestürzt. Alle an Bord kamen ums Leben. Kaczynski war damals selbst auf dem Weg zu einer Gedenkfeier gewesen. Hier im Wald von Katyn steht das Denkmal für tausende ermordeter Polen. 1940 hatte Stalin sie hinrichten lassen. Die Sowjets hatten die Morde jedoch lange geleugnet. Erst Gorbatschow hatte erstmals Schuld eingeräumt. Dmitri Medwedew besuchte heute als erster russischer Präsident das Denkmal von Katyn. Gemeinsam mit Polens Staatschef Komorowski nahm er an einer Gedenkfeier teil. Ein wichtiger Schritt für die Aussöhnung beider Staaten. Die Tatsache, dass Präsident Medwedew und ich gemeinsam an der Stätte stalinscher Verbrechen stehen und der Opfer gedenken, hat sehr große Bedeutung, sagte Komorowski. Medwedew versprach, weitere Katyn-Akten aus den sowjetischen Archiven zu übergeben. Und er betonte noch einmal, verantwortlich für die Morde seien die Sowjetherrscher der damaligen Zeit gewesen. Weniger einig ist man sich bei der Absturzursache des Präsidentenflugzeugs. Russland hält die polnischen Piloten für schuldig. Polen sagt, die russischen Lotsen trügen Mitschuld. Noch ist Misstrauen im polnisch-russischen Verhältnis ein wichtiger Faktor.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 12. April.
Tief Karl bei Island lenkt Regenwolken und kalte Luft polaren Ursprungs nach Deutschland. Im Bergland fällt auch wieder Schnee. Dort sowie an den Küsten lebt auch der Wind teilweise stürmisch auf. Heute Nacht breiten sich von Nordwesten Wolken aus und es beginnt zu regnen. Gegen Morgen dringt der Regen bis in die Mitte vor. Im Tagesverlauf erreicht das Regenband auch die Südosthälfte. An den Alpen kann es längere Zeit regnen, sonst mal Sonne, mal Wolken mit gelegentlichen Schauern und einzelnen Gewittern. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 700 Meter. Graupelschauer sind bis in tiefere Lagen möglich. Mäßiger bis frischer Nordwestwind mit starken, im Norden mit stürmischen Böen, an der Küste und im Bergland Sturmböen. 11 Grad heute Nacht am Main, im Allgäu 4 Grad. Morgen 7 Grad im Sauerland bis 14 im Breisgau und in der Lausitz. In den nächsten Tagen wird es langsam wieder ein wenig wärmer. Am Mittwoch in der Nordosthälfte noch stürmisch, zwischen Ostsee und Erzgebirge Regen, sonst nur einzelne Schauer. Ab Donnerstag zunehmend freundlicher und nur noch örtliche Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Streit über Flüchtlinge aus Nordafrika, Tomburu im Gespräch mit Innenminister Hans-Peter Friedrich und 50 Jahre Eichmann-Prozess, wie das Tribunal die israelische Politik beeinflusst hat.